Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von In bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Janik aus Wien und
Moritz Moser aus Feldkirch.
Long time no see.
Das stimmt.
Ich muss für die Hörerinnen und Hörer dazu bemerken, dass wir heute zu dritt sind, aber üblicherweise, wenn wir einen dritten Gast haben, stellt er sich auch vor. Schafft unser heutiger Gast das auch, glaubst du?
Probieren wir es mal. Man hört ihn zumindest ein bisschen.
Ja, es ist ein Kind anwesend. Das heißt, wir müssen unseren Ton ein wenig mäßigen, sowohl akustisch als auch inhaltlich.
Ja, schau, jetzt hat er sich vorgestellt. Aber ja, man merkt, die Tonlage hat er geerbt.
Irgendwann einmal, wenn er vielleicht auch Journalist ist, werden die sagen, wie der Vater. Und dann werden die Leute die alten Podcast-Folgen ausgraben oder irgendwelche alten Fotos und sagen, ja, schau.
Na, der Bub wird kein Journalist, der lernt was Gescheites.
Ja, schauen wir mal. Obwohl, vielleicht gibt's Journalisten bis dahin gar nicht mehr. Moser, was ist passiert im Ländle seit dem letzten Mal, dass wir uns gesehen haben? Und ganz allgemein in Österreich. Ich habe mir aufgeschrieben, es gibt sowas wie ein Budget. Der Herr Wöginger wurde erstinstanzlich verurteilt. Er hat schon einen Nachfolger bei der ÖVP. Die FPÖ steht bei den Umfragen nach wie vor super da. Beim ORF war auch ein bisschen was. Was willst du mit mir bereden?
In Vorarlberg war es eigentlich überschaubar. Ich bin ja jetzt in Karenz seit Mitte April und kriege alles nur noch über die Nachrichten mit, die ich nicht mehr selber mache. Aber es ist beschaulich wie immer und Stürme in Wassergläsern, aber das kann man, glaube ich, von Vorarlberg auf Österreich schließen und zurück. Ja, du hast, glaube ich, die Causae primae schon aufgezählt. Mehr würde mir jetzt auch nicht einfallen.
Beim Budget fällt mir ein, dass in Österreich nach wie vor nicht die großen Themen angegangen werden. Das große Thema, der große Elefant im Raum, Pensionen. Auch in diesem Budget wird da nicht wirklich gerüttelt. Wir sind eine sogenannte Gerontokratie, also ein Staat, in dem die Alten herrschen.
Hast du das gehört, Simon?
Na, er herrscht nicht.
Naja, eben. Er gehört, wie ich herausgefunden habe, zu einem der schwächsten Geburtenjahrgänge seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber ja, ich verstehe auch nicht, warum die Leute keine Kinder mehr kriegen. Die sind doch so süß und knabbern Computerkabel an. Aber ja, natürlich, die Alten sind in der Überzahl, die Alten gehen wählen. Das ist natürlich auch ein Thema. Wir haben schlechte Wahlbeteiligungen bei den Jungen. Ja, du bist gemeint, Simon. Genau. Und dann gibt's halt Budgets, wo man bei den Pensionen ein bisschen weniger kürzt und bei den Kindern ein bisschen mehr. Wobei im Vorarlberg, und jetzt sind wir wieder bei den Themen, die ich schon vergessen hatte, es ist ja so, dass das Land jetzt die Förderungen für das Kindergartenpersonal der Gemeinden gedeckelt hat, weil die zu viel ausgegeben haben. Und eines der Argumente war, es gibt jetzt eh immer weniger Kinder und in den nächsten Jahren werden wir einfach weniger Kinderbetreuung brauchen. Man muss dazu sagen, dass Vorarlberg mitunter die schlechtesten Werte bei der Kinderbetreuung hat. Nicht so sehr, was die Zahl der betreuten Kinder betrifft, als was eher das Ausmaß der Kinderbetreuung betrifft. Das hat sich mit einem neuen Landesgesetz durchaus gebessert. Die Gemeinden haben dafür auch fleißig Personal eingestellt, nur aus Sicht des Landes haben einige Gemeinden zu viel eingestellt. Und weil das Land dieses Personal eben mit 60-90% fördert, hat das Land dann gesagt, na, das zahlen wir nicht mehr. Und jetzt sind die sowieso schon chronisch überschuldeten Gemeinden mit dem Dilemma konfrontiert, dass sie die Kinderbetreuung nicht mehr finanzieren können. Und das Land sagt, naja, es gibt ja eh immer viel weniger Kinder. Ich muss meine selber betreuen, das versucht gerade eine Lampe abzumontieren.
Beim Thema Kinder denke ich gleich an den Föderalismus. Wer ist denn da eigentlich für was zuständig? Weil wir haben da ja einige Dinge. Ja, wir haben da ja Bildung, also, wir haben Beihilfen für Kinder.
Die Elementarpädagogik ist so weit vom Bund weg, wie nur etwas weg sein kann. Also man kann ja wirklich in Österreich kaum sagen, dass der Bund für etwas nicht zuständig ist. Bei der Elementarpädagogik wäre es eigentlich so. Aber weil wir ja in Österreich sind, hat sich das natürlich auch geändert. Der Bund hat dann über Vereinbarungen mit den Ländern ein verpflichtendes Kindergartenjahr durchgesetzt. Der Bund finanziert es natürlich auch, muss man auch dazu sagen. Aber für die Gesetzgebung im Bereich der Elementarpädagogik sind grundsätzlich ausschließlich die Länder zuständig. Und das Personal, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Vorarlberg ist es eben so, dass es keine Landeskindergärten gibt, wie es zum Beispiel in Niederösterreich schon gibt, sondern es gibt Gemeindekindergärten und Kinderbetreuungseinrichtungen, ist ja der globale Begriff. Man sagt immer Kindergarten, aber da fällt ja das nicht alles drunter. Und es gibt natürlich auch private und da gibt es dann teilweise Förderungen. Die Förderungen hat man jetzt dann auch zurückgefahren. Und in diesen Gemeindekindergärten ist es aber eben in Vorarlberg so, dass die Kosten nicht von den Gemeinden hauptsächlich getragen werden, sondern vom Land, dass das eben über Förderungen macht. Es gibt auch Bundesländer, wo das sicherlich anders ist. Da wird man dann halt vielleicht woanders Kosten übernehmen, die in Vorarlberg nicht übernommen werden. Es ist halt immer so eine Frage des Landesfinanzausgleiches. Und ansonsten bei allem, was über den Kindergarten hinausgeht, sind wir bei den Volksschulen, zum Beispiel Pflichtschulbereich generell, da ist die Gesetzgebung, was die Unterrichtsinhalte betrifft, Bundessache. Was die Schulorganisation betrifft, gibt's Spielraum für die Länder, aber auch keinen allzu großen. Also die können jetzt keine 6-jährige Volksschule von sich aus einführen. Aber die Länder sind für das Anstellen der Pflichtschullehrer zuständig. Das sind Landeslehrer. Das Dienstrecht ist aber wieder einheitlich durch den Bund geregelt. Finanziert werden die Pflichtschullehrer vom Bund, bezahlt werden sie aber vom Land. Das Land kriegt es rückvergütet, wieder mit einem bestimmten Schlüssel. Wenn das Land mehr Lehrer möchte, kann es mehr anstellen, aber auf eigene Kosten. Das ist das Problem mit den Landeslehrern. Und dann haben wir die Bundeslehrer. Da ist der Bund für alles zuständig. Also die berühmten Bundesschulen, eben Bundesgymnasien, HTL, HAK und so weiter. Wobei wir jetzt zum Beispiel bei den HTLs dann teilweise wieder Querfinanzierungen durch die Länder haben, was Materialien etc. betrifft. Laboratorien und so weiter.
Warum ist das eigentlich so kompliziert? Ich würde mir denken, man will eine gut ausgebildete Bevölkerung haben.
Ja, jetzt kommt meine Frau und nimmt das Kind. Danke, Schatz. Bussi, pfiat Simon.
Ciao, Simon.
So, also meine Frau war so nett und hat jetzt das Kind mitgenommen. Also er wird jetzt nicht mehr länger quietschen, was irgendwie schade ist, aber irgendwie auch die Aufnahme deutlich vereinfacht. Wo waren wir? Warum alles so kompliziert ist bei den Schulen? Naja, das ist gewachsen, beziehungsweise das war immer schon so. Na, wir hatten halt früher das Problem, dass es sehr große weltanschauliche Unterschiede gegeben hat, was die Schule betrifft, gemeinsamer Unterricht etc. etc. Und die Länder wollten einen großen Griff auf die Schulen haben, der Bund wollte einen großen Griff auf die Schulen haben. Gerade die Sozialdemokratie, die ja in den Anfängen der Ersten Republik immer geglaubt hat, dass sie irgendwann einmal im Bund die Macht übernimmt, wollte eigentlich, dass der Bund für so ziemlich alles zuständig ist, damit sie dann das streamlinen können. Moderne Schule, Otto Glöckl etc. etc. Die Geschichte hat ihnen, was das betrifft, eigentlich mehrheitlich recht gegeben. Also alles, was die damals gefordert und umgesetzt haben, ist heute Usus, eben zum Beispiel Koedukation. Das war ja damals, dass man Burschen und Mädchen gemeinsam unterrichtet werden, war den christlich-sozialen ein schwerster Dorn im Auge. Man hat sich dann eben auf diese Dinge verständigt, die man dann auch immer wieder leicht adaptiert hat, aber dass die Länder die Pflichtschullehrer anstellen, war ihnen sehr wichtig, weil sie dann eben natürlich entscheiden können, wer wird Lehrer und wer wird nicht Lehrer. Also, dass die den schwarzen Ländern nicht zufällig passiert, dass sie einen roten Lehrer anstellen oder umgekehrt. Da hat es dann auch immer wieder so Geschichten gegeben, also im Vorarlberg, was glaube ich in den 70er Jahren, ein Fall von einer Lehrerin, die es gewagt hat, auf Fragen von Kindern dem, wo die Babys dann so herkommen, ehrliche Antworten zu geben und die man dann vom Unterricht entfernt hat. Durch das Land, das ja der Dienstgeber ist und auch eben die Dienstaufsicht hat. Und solche Dinge wollte man eben von Seiten der Länder. Man wollte nicht, dass zu liberale Lehrer da ins Amt kommen und mit dieser Lösung hat man das halt so gemacht. Ja. Das ist halt die Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Geschichte. In anderen Ländern sind grundsätzlich eigentlich in fast jedem föderalen Staat sind eigentlich die Gliedstaaten für die Schulen zuständig. Das ist Österreich schon eine ziemliche Ausnahme, ja.
Weil du vorhin Otto Glöckl gesagt hast, vielleicht weiß nicht jeder, wer das ist. Das ist ein
Stadtschulrat für Wien und großer Bildungsreformer. Es gibt, glaube ich, beim Palais Epstein eine Gedenkplakette für ihn.
Und eine Schule gibt's auch, die nach ihm benannt ist, aber keine ganz große Straße oder kein ganz großer Platz. Deswegen ist er vielleicht auch so manchen Wienern nicht geläufig. Ja, vielleicht gleich noch zu dem Thema. Schule ist ja ideologisch, ob man will oder nicht. Einer der großen Kritikpunkte in Österreich ist ja immer wieder, dass wir schon so früh die Kinder aussortieren. Also dass eigentlich die Bildungskarriere schon sehr früh entschieden wird, nämlich nach der Volksschule, je nachdem, ob man zu meiner Zeit hat man auch gesagt, Hauptschule geht oder in ein Gymnasium. Da entscheidet sich, und ich habe das, als man damals noch Klassentreffen gemacht hat, gemerkt von der Volksschule, jetzt macht man das ja nicht mehr, weil man da ohnehin über Instagram sieht, was die Leute so machen oder über Facebook oder es einen eh nicht interessiert. Aber Als ich noch Klassentreffen hatte von der Volksschule, hat man schon gesehen, dass sich da wirklich direkt nach der Volksschule bei so ziemlich allen entschieden hat, in welche Richtung es geht. Also ob die ein Studium machen werden oder nicht. Also in meiner Volksschulklasse, wenn ich mich richtig erinnere, obwohl natürlich nicht alle bei diesen Klassentreffen dabei waren, sind so ziemlich alle, die in eine sogenannte Hauptschule gegangen sind, dann später nicht auf eine Uni gekommen. Und von denjenigen, die dann in ein Gymnasium oder Realgymnasium gegangen sind, doch einige zumindest auf eine Uni gegangen. Also da hat sich eigentlich mit 10 Jahren schon sehr viel entschieden. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass man in Österreich auch später noch das gewissermaßen nachholen kann. Das wird schon noch ein bisschen bei der Diskussion rund um Gesamtschule, ja oder nein, manchmal vergessen, dass man in Österreich nicht, wenn man zu einem gewissen Punkt nicht maturiert hat, für immer die Chancen auf ein Studium aufgegeben oder verloren hat. Aber es wird trotzdem, das möchte ich auch mal festhalten, relativ schnell eine Bahn eingeschlagen, ein Weg eingeschlagen, nämlich nach der Volksschule. Und das ist ja so eine Diskussion, die gibt's in Österreich schon ewig, oder? Gesamtschule, ja. Nicht Gesamtschule. Und es ist eigentlich schon auch alles gesagt, aber nichts gemacht.
Es gibt sie ewig, es wird sie ewig geben und es wird sich auch nichts mehr ändern. Meiner Meinung nach, wenn wir dieses Bildungssystem von vornherein komplett neu aufstellen würden, wäre eine längere Primarschule, wie sie jetzt der Bildungsminister Wiederkehr andenkt, sicher die vernünftigste Wahl. Das Problem ist nur, ich habe es eh schon irgendwo mal geschrieben, 3000 Volksschulen in Österreich. Da jetzt 2 Jahrgänge mehr hineinzugeben, würde bedeuten, dass man die umbauen muss. Man hat ja nicht überall den Platz dafür. Gleichzeitig ist in den Mittelschulen weniger Platz. Jetzt sagen wir Leute, ja, Volksschulen und Mittelschule sind oft zusammengebaut. Ja, in Wien vielleicht, aber in Vorarlberg nicht. Also ich glaube, in Feldkirch gibt es 2 Standorte, wo Volksschulen und Mittelschulen gemeinsam sind und 8 Standorte, wo die Volksschulen einfach so sind. Das heißt, diese Baufinanzierung ist momentan nicht einmal möglich, blöd gesagt. Und da sind wir beim ganz Grundlegenden. Meiner Meinung nach sollten wir die Ressourcen eher auf die Probleme schmeißen, die wir haben und die vielleicht lösbarer sind, als die Gesamtstruktur im Bildungsbereich zu ändern. Die Zuständigkeiten kann man ändern, da muss man nichts umbauen, da muss man keine anderen Leute einstellen, etc. etc. Wir müssen mit den Ressourcen haushalten, die wir haben. Gleichzeitig ist das Bildungsniveau im städtischen Bereich und im ländlichen Bereich komplett unterschiedlich. Komplett unterschiedlich. Im ländlichen Bereich hast du Mittelschulen, das können Gymnasien in der Stadt oft nicht leisten, was dort am Bildungsniveau geboten wird. Und ja, das hat etwas mit Migration zu tun. Ich glaube, da müssen wir uns alle nicht mehr in den Sack lügen. Wenn wir jetzt anfangen, eine Gesamtschule in Wien durchzudrücken, dann wird das darin enden, dass noch mehr Menschen ihre Kinder in eine Privatschule geben oder den Bezirk wechseln, was auch immer. Das wird nicht dazu führen, dass wir eine bessere Integration im Primarschulbereich haben. Da lügen wir uns auch in den Sack, wenn wir glauben, dass das das Wunder ist, auf das wir alle warten. Es wird nicht kommen. Wir müssen die Ressourcen dorthin stecken, wo sie notwendig sind, ganz dringend in diese sogenannten Brennpunktschulen. Aber jetzt anzufangen, im Burgenland Volksschulen auszubauen, damit wir die Kinder dort 6 Jahre hinschicken können, während in Wien trotzdem keine Lehrerin mehr in einer Brennpunkt-Volksschule steht, wird uns allen eher nichts helfen. Meine Meinung. Aber ich bin jetzt kein Bildungsexperte, möchte ich auch dazu sagen. Bildungsbereich ist so ein Thema, wo alle wie beim Fußball sich auskennen wollen. Ich sage dezidiert, das ist die Meinung aus dem Informationsstand, den ich habe. Es mögen andere Berufener sein, aber ich tue mir persönlich schwer, mir das vorzustellen, wie wir jetzt eine Gesamtschule einführen mit den Ressourcenproblemen, die wir gesamtstaatlich haben. Es wird schwer werden.
Es war ja auch gerade im Standard ein Kommentar, dass der Minister Wiederkehr jetzt langsam auch an der Realität scheitert.
Ich möchte es nicht schlecht reden, weil ich glaube, wir brauchen hin und wieder schon einmal Leute, die größere Gedanken haben als die Kleingeistigkeiten, die wir uns selber so erlauben, wenn wir immer nur an die Verwaltung und ans Bauen denken. Aber irgendwann muss man die halt auch auf den Boden holen. Und die Neos wollten jetzt halt die ganzen Schulen zum Bund holen, weil sie dafür zuständig sind. Wenn sie in den Ländern wären wollten, würden sie es zu den Ländern holen wollen. Also auch da muss man ein bisschen ehrlich sein, glaube ich. Meiner Meinung nach ist es halt auch so, dass der Föderalismus eine Tatsache ist. Ich weiß, auch da gibt es viele Leute, vor allem in Wien, die da immer wieder Probleme damit haben und sagen, wer braucht das? Es ist ein Faktum, wir werden es nicht loswerden. Jetzt können wir natürlich noch weitere 20 Jahre darüber debattieren, ob wir die Länder loswerden. Oder wir können uns überlegen, wie wir das Ganze einigermaßen vernünftig aufdröseln. Und es wird halt nicht besser, wenn ich überall wieder irgendwo ein Blatt einschiebe in dieses Buch und sage, ja, da ist der Bund zuständig, aber dort bei den größeren Heizungskesseln nicht und bei den kleineren Volksschulen schon und bei den Spitälern ja, aber wenn es ein Universitätsklinikum ist, dann wieder nicht. Und wir haben so viele Ausnahmen. Und was wir in Österreich absolut nicht können, ist zum sagen, ja, das ist jetzt eine unangenehme Sache und vielleicht wäre es gescheiter, wenn der Bund zuständig wäre, aber wenn wir jetzt dieses Fass auch noch aufmachen, dann haben wir wieder 1 Milliarde Ausnahmen und beim nächsten Problem in 3 Jahren zahlen wir es dann auf eine andere Art und Weise zurück. Meiner Meinung nach wäre es durchaus vernünftig, irgendwo eine Gesamtlösung zu finden. Möge sie heißen, die Schulen zu den Ländern, vielleicht auch die Gesetzgebung, was das Schulunterrichtsgesetz betrifft, beim Bund belassen, aber in der Vollziehung von mir aus zu den Ländern geben oder die Schulen insgesamt zum Bund, was gerade bei den Volksschulen sicher nicht einfach sein wird. Auch das Thema Schulerhaltung ist wieder so eine Sache. Wir haben viele kleine Gemeinden, die sich dann die Schulerhaltung nicht leisten können. Dann muss das Land wieder mit Bedarfszuweisungen einspringen, etc. etc. pp. Da könnte man ja auch sagen, okay, die Länder übernehmen die Schulen, außer vielleicht bei Gemeinden über 10.000 Einwohner. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, das könnten die Länder auch jetzt schon machen, aber das wollen sie natürlich nicht, das wird sie nämlich wieder Geld kosten. Die Länder tun ja mit den Gemeinden auch nicht anders als der Bund mit ihnen, muss man dazu sagen. Dann könnte man vielleicht mit den Spitälern zum Bund gehen oder die Spitäler zu den Gemeinden. Es ist eigentlich am Ende des Tages wurscht. Wichtig wäre, dass halt jemand für irgendwas zuständig ist und man sich nicht ständig, teilweise leider sogar berechtigt, darauf ausreden kann, dass halt 5 Köche auch noch mitkochen und man jetzt zwar gerne wollte, aber nicht kann. Also so ein Musterbeispiel sind halt einfach die Landeslehrer in Vorarlberg, wo wir einen massiven Lehrermangel haben. Er wird ein bisschen besser, aber er ist immer noch da, weil wir halt einfach auch schlecht bezahlen im Vergleich zu anderen Jobs in Vorarlberg, vor allem auch grenznahen Jobs. Wir sind ein Pendlerland, wir haben ein sehr hohes Lohnniveau. Der Bund zahlt miserabel, der Bund findet niemanden, das Land sagt, wir können nicht mehr zahlen, weil das Landeslehrerdienstrechtsgesetz ist ein Bundesgesetz und wir können nicht den Landeslehrern mehr zahlen, wir können ihnen dort und da was dazugeben. Jetzt muss ich auch sagen, das Land hat nicht die budgetäre Situation, um den großen Dienstrecht der Landeslehrer zu schrauben, wenn sie es denn zahlen könnten. Da sind wir dann wieder beim Thema Abgabenhoheit etc. Aber es geht ja auch nicht. Es geht ja auch nicht. Und da kann man sich dann schon fragen, wäre es nicht gescheiter, wenn irgendwer alleine zuständig wäre, damit ich weiß, zu wem ich gehen muss, wenn es ein Problem gibt und der sich nicht auf die 5 anderen auch noch ausreden kann. Politische Verantwortung wäre schon gut, wenn sie irgendwo einmal greifbar wäre. Und der österreichische Föderalismus macht sie leider immer so schwammig.
Gut gebrüllt, Moser. Ich möchte, weil du vorhin deinen Sohn neben dir sitzen hattest, noch ein anderes Thema kurz ansprechen. Wie früh muss man in Vorarlberg sich um einen Kindergartenplatz kümmern? Falls ihr das überhaupt wollt. Du bist ja so konservativ.
In der Schweiz würde man sagen, das ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich, aber es ist tatsächlich von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich. Grundsätzlich muss man das Kind früh anmelden. Wir hätten jetzt sogar einen Spielgruppenplatz für 2 Vormittage für ihn ab Herbst, aber das ist, blöd gesagt, im Nachbardorf und wir haben dann die Problematik, dass dann meine Eltern, die sonst bereit sind, sich um ihn zu kümmern, wenn meine Frau und ich gleichzeitig arbeiten gehen, denn quasi immer nur mit dem Auto abholen könnten. Ich weiß, das ist für die Wiener wieder absurd, aber im Vorarlberg geht man halt gern zu Fuß. Und wir haben eine Spielgruppe genau vis-à-vis, wo dann in einigen Monaten auch was frei werden könnte. Und wir haben gesagt, wir überbrücken das jetzt eher dadurch, dass meine Eltern auf ihn schauen, weil sie es auch wirklich gerne tun. Das muss ich auch sagen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit und ich sehe das bei vielen Leuten, die das nicht haben, was das für ein Problem ist, die Kinder irgendwie unterzubringen. Aber da meine Eltern gerne auf ihn schauen und wir diese Möglichkeit haben, machen wir das jetzt, bis wir dann einen Platz kriegen in einer Spielgruppe. Wir wollen ihn dann aber schon auch eine Zeit lang Spielgruppen betreut haben, jetzt nicht nur, weil wir einen Betreuungsplatz unbedingt händeringend brauchen, blöd gesagt, sondern weil es auch für seine soziale Entwicklung gut ist. Er ist ja momentan ein Einzelkind und wir möchten schon, dass er mit anderen Kindern auch in Kontakt kommt, jetzt über so Spielenachmittage hinaus. Und ich glaube, da ist so ein Betreuungsverhältnis sicher nicht das Schlechteste. Aber ja, man muss sich früh anmelden und Verfügbarkeit und Qualität ist von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich.
Und wer ist da jetzt zuständig bei Kindergärten?
Die Gemeinden, also es gibt eben dieses Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, das heißt in mehreren Bundesländern gleich, ist aber inhaltlich oft unterschiedlich. Und da gibt's, da hat es der Landesgesetzgeber den Gemeinden einen Versorgungsauftrag gegeben. Und wenn eine Nachfrage da ist, dann müssen sie auch bestimmte Angebote erlegen. Problematisch in Vorarlberg immer noch der Betreuungsbereich für die unter Dreijährigen. Da hinkt man noch meilenweit hinterher, wie man aus jeder Bildungsstatistik weiß.
Glaubst du, liegt das auch daran, dass man in Vorarlberg tendenziell konservativer ist? Dass man sagt, die Kinder sollen so lange wie möglich bei den Eltern und vor allem bei der Mutter bleiben?
Tendenziell sicher. Ich glaube, es hat einfach auch sozioökonomische Gründe. Ich habe schon angesprochen, wir haben ein sehr hohes Lohnniveau in Vorarlberg. Und die klassische Vorarlberger Familie ist, der Mann arbeitet in Liechtenstein und der Schweiz und verdient so viel Geld, dass es die Frau nicht nötig hat, arbeiten zu gehen. Und ich weiß, damit provoziere ich jetzt sehr, aber ich habe das aus meiner journalistischen Tätigkeit auch tatsächlich schon gehört, unter anderem von Gewerkschaftsfunktionären, die mir gesagt haben, wir haben in Vorarlberg zum Beispiel auch bei den Lehrerinnen so eine extrem hohe Teilzeitquote, extrem hoch. Und ich habe gesagt, warum ist das so? Ja, also wenn Sie die Kolleginnen fragen, ob sie nicht mehr Stunden machen möchten und was der Grund ist, warum sie es nicht machen, heißt seltener, dass es ein Betreuungsproblem gibt und häufiger, der Mann verdient gut und ihm muss nicht mehr arbeiten. Ja, ich weiß, es ist unangenehm und ich weiß, es trifft nicht auf alle zu, aber es ist tatsächlich ein Faktor. Und das ist auch etwas, was man Work-Life-Balance nennen kann. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, ja, das könnte ja auch umgekehrt sein. Der Mann arbeitet weniger und die Frau arbeitet voll. Da sind wir dann wieder bei dem Thema klassische Berufe und wer verdient wie viel und dass das halt häufig Facharbeiterjobs sind, die häufig von Männern erlernt werden, etc. etc. Ja, wir sind als Land in diese Richtung unterwegs. Ich glaube auch, dass es bei ganz vielen einfach die Nachfrage nach Betreuungsplätzen nicht gibt. Was nicht heißt, dass man sie nicht anbieten soll und nicht, dass andere dieses Bedürfnis sehr wohl haben, teilweise sehr intensiv und unerfüllt haben, aber es gibt eben auch einen erklecklichen Teil von Personen, die sagen, wir wollen das nicht. Aus ökonomischen Gründen, weil die Frau sich vielleicht auch gern ums Kind kümmert, da muss man auch sagen, wenn jemand das gerne macht, ob es jetzt Mann oder Frau ist oder in welcher Konstellation auch immer, dann soll man das den Menschen ja auch nicht zum Vorwurf machen, dass sie sich so ein Lebensmodell ausgewählt haben. Das ist ja auch ein Teil der freien Gesellschaft, in der wir leben, dass wir die Leute nicht dazu zwingen, die Kinder in Betreuung zu geben oder sie schlecht machen, weil sie es nicht tun wollen, sondern dass der Staat ein Angebot schafft und dieses Angebot vielleicht auch vielen Menschen hilft, aus einer Lebenssituation herauszukommen, die für sie alles andere als angenehm ist. Ich denke jetzt an Alleinerziehende, für die sowas Luxusdiskussionen sind, die wären vielleicht auch gern zu Hause, aber für die geht sich's einfach nicht aus. Und vielleicht wären sie auch nicht gern zu Hause, vielleicht arbeiten sie auch einfach gern. Es gibt sehr viele Lebensbilder und Lebensmodelle und ich glaube, wir müssen ein bisschen wegkommen davon, da immer irgendwo schwarze Punkte hinzukleben. Es schafft sehr viel Schuldgefühle auch bei den Leuten. Es schafft vor allem bei den Frauen, muss man sagen, Schuldgefühle bei den Frauen, die das Kind in Betreuung geben, weil sie sich nicht ums Kind kümmern. Schuldgefühle bei den Frauen, die zu Hause bleiben, weil sie nicht arbeiten gehen und Hemdchen am Herd sind und bla bla bla. Ich finde nicht, dass man da ständig irgendwie Menschen beschuldigen sollte, was die Kinderbetreuung betrifft. Ich glaube, man sollte schon schauen, dass niemand zu kurz kommt und dass nicht jemand systematisch benachteiligt wird. Aber man sollte den Leuten auch nicht ständig ein schlechtes Gefühl für die Art und Weise geben, wie sie leben.
Sehe ich ganz genauso. Aristotelisch gesprochen, da gilt mal wieder die Mitte. Weder sollte man das Kind komplett von anderen isolieren und nur bei den Eltern oder nur in der Familie haben. Und noch ist das Heil darin zu suchen, die Kinder zwangsläufig immer in gemeinschaftliche Kindergartenbetreuungsangebote und dergleichen zu stecken, als wäre die Familie völlig wurscht. Also wahrscheinlich ist es wie so oft die richtige Mischung aus beiden. Und ich sehe ja, das auch ein bisschen.
Auch wenn sich jemand, wenn ich nochmal reingrätschen darf, auch wenn sich jemand diese Mischung nicht leisten kann, ist es auch kein Weltuntergang. Wie gesagt, es gibt einfach alleinerziehende Menschen, die das brauchen, dass das Kind sehr viel in Betreuung ist. Und da brauchen wir halt einfach den Staat, in dem Fall die Gemeinde, die da eine gute Betreuung anbietet, wo man dann nicht das Gefühl hat, man hat das Kind verwahrlosen lassen, weil es halt 5 Tage die Woche im Kindergarten ist. Es muss auch gehen. Und ich finde eben, es ist eine alleinerziehende Mutter. Ich habe das gehört zu den Bevölkerungsgruppen, vor denen ich den allerhöchsten Respekt habe. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man das irgendwie zum Laufen bringt. Und die bringen es zum Laufen. In der Regel sind es halt Frauen, die alleinerziehend sind. Und ja, man ist kein schlechter Mensch, wenn man alleinerziehend ist. Und man ist kein schlechter Mensch, wenn man nicht alleinerziehend ist. Man hat halt einfach ein Leben zu führen Und manchmal führt man es gern so und manchmal hätte man es gern anders. Aber man muss sich nicht auch noch von außen, sei es von politischer Seite, sei es von Medien oder von uns Zweien, irgendwie was über den Kopf gießen lassen dafür, dass man das Leben so hat, wie man es hat. Das wollte ich sagen.
Ah, das wollte ich nämlich nicht sagen. Also ich wollte nicht irgendwie suggerieren, es wäre in irgendeiner Form verwerflich, wenn das Kind viel im Kindergarten wäre. Was ich nur meine ist, dass man ja manchmal auch den Eindruck erweckt, oder vielleicht ist das auch ein Strohmann-Argument, aber als wäre es schlimm, wenn das Kind nicht nur umgeben von anderen in einem Kindergarten ist, finde ich nicht schlimm.
Ja, auch dieses Weltbild mag es geben, aber eben, das ist, ich finde beide Seiten irgendwie von der Hand zu weisen, weil sie einfach mit den Notwendigkeiten nicht rechnen. Also ja, ich kann sagen, es ist schrecklich, dass das arme Kind schon die ganze Zeit im Kindergarten ist. Nein, es ist nicht schrecklich. Es sind auch Kinder, die viel im Kindergarten waren, keine Massenmörder geworden. Und es sind auch Kinder, die viel bei der Oma waren, keine Massenmörder geworden. Und umgekehrt. Also es ist, ja, es ist so, wie es ist. Und jeder versucht es halt so gut zu machen, wie er dafür hält. Ich glaube, niemand denkt sich jetzt, ach, ich möchte meinem Kind was Schlechtes tun und ich mache jetzt diese und jene Betreuungsregel. Ja, das so viel Gutes im Menschen sehe ich dann schon noch, abgesehen vielleicht von Leuten, die Hipgläser vergiften. Aber ja, ich glaube nicht, dass die Menschen grundsätzlich was Schlechtes für ihre Kinder wollen.
Ich war auch sehr viel im Kindergarten und trotzdem ist bisschen was aus mir geworden. Also ich weiß nämlich noch, das ist ein kleines Trauma, das ich aus dem Kindergarten habe. Ich war das einzige Kind, das die Zeit voll ausgeschöpft hat, was dazu geführt hat, dass die Kindergartenbetreuerinnen, man sagt ja nicht mehr Tanten, mir irgendwann einmal meine Haare geschnitten haben. Also ich hatte da so einen Rattenschwanz als Kindergartenkind und die haben mir den abgeschnitten. Und ich glaube, eben weil sie wollten, dass meine Mutter bzw. meine Schwester mich früher abholen oder ich mich unwohl fühle und überhaupt den Kindergarten wechsle, weil immer eine Betreuerin bis zuletzt bleiben musste, nur wegen mir, weil ich das einzige Kind war, das so lange geblieben ist. Das ist so mein kleines Kindergartentrauma, ist aber ein mitgegebenes Trauma von meiner Schwester, die mir das erzählt hat. Ich selbst kann mich gar nicht daran erinnern, aber für sie war das anscheinend so schlimm. Nicht, weil diese Haare so toll gewesen wären, aber weil halt quasi suggeriert wurde, nehmt das Kind früher nach Hause oder gebt es in einen anderen Kindergarten, weil von uns muss immer jemand nur wegen diesem einen Kind eine zusätzliche Stunde bleiben. Aber das trotzdem ist halbwegs
ist aber schon heftig geworden. Asozial, nicht?
Ich kann mich aber nicht daran erinnern. Bei manchen Traumata kann man ja auch sagen, ist es eins für mich oder für die anderen? Also ich weiß es wirklich nicht mehr, aber vielleicht ist es auch in irgendeiner Form unverarbeitet und der Grund, warum ich so mich sorge davor, dass mir die Haare ausfallen. Vielleicht ist es gar nicht die Angst vor der Glatze, sondern ein unverarbeitetes Trauma aus dem Kindergarten.
Ja, ich war sehr gerne im Kindergarten, aber ich war auch eines von den Kindern, das am frühesten immer gegangen ist, weil ich nach Hause zur Mama wollte. Lebensbeichten des Moritz M.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Eine letzte Frage noch zum Thema Bildung, weil du es vorhin gesagt hast, Brennpunktschulen. Wir müssen ja in diesem Podcast, mittlerweile habe ich das Gefühl, zwei Worte immer sagen. Das eine ist Bodensee, das habe ich hiermit getan. Und das andere ist Transparenz, / Informationsfreiheit. Weiß man denn, wo in Vorarlberg diese sogenannten Brennpunktschulen sind?
Ah, da nicht wieder in meinen Wunden stochern. Nein, das weiß man nicht und ja, das weiß man schon. Es gibt mittlerweile, glaube ich, 3-4 Förderprogramme für sogenannte Brennpunktschulen oder halt Schulen mit besonderen Bedürfnissen oder mit besonderen Herausforderungen oder wie auch immer man das framen will. Und die Hälfte davon hat der Bund oder hat das Land schon veröffentlicht und man weiß, welche Schulen das sind. Aber eine Liste, die veröffentlicht man nicht, weil da könnte schwerer Schaden daraus entstehen und da ist man eben, das ist sogar beim Verfassungsgerichtshof gewesen und man gibt sie mir jetzt immer noch nicht. Die Bildungsdirektion behauptet, ich hätte die Anfrage mutwillig gestellt und der Richter, der Bildungsdirektion da schon mal voll unumwunden Recht gegeben hat, hat das jetzt vom VfGH wieder zurückgeschmissen gekriegt, aus formalen Gründen, aber jetzt darf er sich überlegen, ob er vielleicht beim zweiten Mal ein bisschen länger nachdenkt, aber zu welchem Ergebnis er kommt. Und ansonsten gehen wir halt wieder zum Höchstgericht und kriegt es ein anderer. Ja, na, also wir sind wieder beim Bildungstransparenzthema und es ist mühsam und langwierig und es gibt da auch viele Einwendungen, die ich teilweise auch verstehe, weil es gibt ja jetzt auch die Debatte über die Bildungsdaten, ob das gut ist, dass die veröffentlicht werden oder nicht. Mein Ansatz ist es halt, dass Transparenz grundsätzlich was Gutes ist. Man muss sie halt auch richtig interpretieren. Sie hat auch negative Effekte, das weiß ich auch. Aber es nutzt uns halt nichts, alles totzuschweigen und nicht darüber zu reden. Es ist schwierig.
Jetzt meine Frage als Laie oder stellvertretend für die Laien. Wie kann es sein, dass du mit so einem Thema zum Verfassungsgerichtshof kommst.
Naja, ich habe eben die Anfrage an die Bildungsdirektion ursprünglich gestellt, die Liste dieser Schulen herauszuholen. Ja, genau. Also angefangen hat alles mit einer parlamentarischen Anfragebeantwortung durch die zuständige Landesrätin und die hat den Abgeordneten im Landtag die Information über diese Liste verweigert. Also es waren zwei Listen. Von einer hat sie gesagt, sie hat sie gar nicht, die hat der Bund. Und von der zweiten hat sie gesagt, die gehen wir nicht her.
Was für Listen?
Zu diesen Brennpunktschulen. Jetzt war das jeweils mittelbare Bundesverwaltung und der Landtag hat da kein Anfragerecht. Ist übrigens auch ein großes Demokratiedefizit, aber da haben wir eh schon mal drüber geredet. Aber in Vorarlberg werden Anfragen zur mittelbaren Bundesverwaltung außerparlamentarisch in der Regel beantwortet. In letzter Zeit nicht mehr so intensiv, das mag auch am Herrn Landesamtsdirektor liegen, aber grundsätzlich werden solche Fragen beantwortet und in diesem Fall eben nicht, weil man gesagt hat, na, das gehen wir einfach nicht her. Das hat mich ein bisschen getriggert, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich eine Information, die muss man nach dem damaligen Auskunftsrecht einfach hergeben. Dann bin ich damit zur Bildungsdirektion gegangen und die hat dann gesagt, na, das geben wir nicht her. Plötzlich hatte sie dann beide Listen, obwohl sie es vorher nicht hatte, aber dann ja, hat sie halt die Verfahren zu beiden Listen geführt und eben das, da könnte man die Schulen stigmatisieren, bla bla bla. Und außerdem war der Herr Moser mutwillig und ich weiß gar nicht, ich glaube bei den Brennpunktschulen haben sie sich auch aufs Bildungsdokumentationsgesetz berufen, ich bin mir nicht ganz sicher.
Was heißt mutwillig in dem Zusammenhang?
Mutwillig heißt einfach, ich bin ein Querulant. Weil sie haben ein bisschen deppert dann im ganzen Ding und ich habe ihnen gesagt, die Zeiten, in denen man solche Informationen verweigern konnte, sind vorbei. Das habe ich ihnen geschrieben und diese Aussage meinerseits wurde mir als Mutwille ausgelegt, weil ich es wage, die Behörde in ihrem eigenen Angesicht zu kritisieren und das machen nur Querulanten und dann muss man auch Anfragen nicht beantworten, wenn sie mutwillig sind und auf das haben sie sich rausgeredet und ein sehr bescheidener, ermittelnder Richter am Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, ja genau, Mutwille, danke, auf Wiedersehen. Und jetzt muss er es halt noch einmal beurteilen, ob es wirklich mutwillig war. Und der VfGH hat es deshalb zurückgekriegt. Ah ja, genau, sie haben sich aufs Bildungsdokumentationsgesetz berufen, weil sonst hätte er es nicht zurückgeschickt. Weil mit dem anderen Verfahren, wo es um Matura-Daten gegangen ist, die ich dann am Ende auch nicht gekriegt habe, weil das Bildungsministerium sagt, das ist zu viel Arbeit, das herauszusuchen. Jetzt machen sie es halt für ganz Österreich, ist offensichtlich nicht so viel Arbeit, aber okay. Diese Daten hat man mir auch nicht gegeben und es hat eben diesen Knebeltatbestand, wir haben eh schon mal drüber geredet, im § 21 Absatz 5 Bildungsdokumentationsgesetz gegeben und das Bundesverwaltungsgericht hat im anderen Verfahren, wo eine Richterin war, die sich sehr bemüht hat, dann meinen Antrag aufgenommen, die Aufhebung dieses Gesetzes beim Verfassungsgerichtshof zu beantragen, was sie dann auch getan hat. Zwischenzeitlich hat der Bundesgesetzgeber aber das Gesetz geändert, weil das Informationsfreiheitsgesetz in Kraft getreten ist und hat das absolute Auskunftsverbot zu Schuldaten durch ein absolutes Informationsverbot zu Schuldaten ersetzt, das jetzt dort immer noch im Gesetz steht und von hinten bis vorne verfassungswidrig ist, aber die Ministerialbürokratie glaubt immer noch, dass sie das verfassungskonform interpretieren können. Man wird sehen, wohin sie damit kommen. Jedenfalls, long story short, hat der VfGH gesagt, dieses Gesetz war verfassungswidrig und weil beide Erkenntnisse des Bundesverwaltungsgerichtes aufgrund dieses, also das eine ist nicht gefällt worden, weil die Richterin beantragt hat, das andere schon und deshalb haben sie es wieder zurückgeschickt und jetzt müssen sie es halt noch einmal neu machen. Ja, und jetzt sind wir im Jahre 3 oder 4 dieser Anfrage und wir werden sehen, wohin wir damit kommen. Ich glaube, es wird eher nicht glorios ausgehen für die Schulen. Und ja, also ich verstehe aber trotzdem weiterhin, dass es Bedenken gibt bei den Schulen und ihr habt auch gute Gespräche geführt und zum Beispiel ein solcher Gedanke, was jetzt eher die Schulergebnisse, die Maturaergebnisse betrifft, sind die Bundesoberstufenrealgymnasien, die nicht überall, aber mancherorts wie sie schwächer abschneiden als die Gymnasien. Das kommt sehr stark aufs Bundesland und auf die Durchmischung etc. drauf an, aber die sind halt an manchen Orten, wie du eh schon eingangs gesagt hast, die Möglichkeit für einen Bildungsaufstieg für Menschen, die Mittelschule gehabt haben und dann halt eine Matura machen möchten, was zum Beispiel in Vorarlberg recht häufig der Fall ist. Und dann sagt man halt, diese Bildungsaufstiegschancen Schulen, unter Anführungszeichen, dann die muss man nicht dieselben Maßstäbe anlegen wie an andere. Weil wenn wir es durchmischen würden, hätten wir das halt überall blöd gesagt und die Doktorkinder, die schon vornherein ins Gymnasium gehen, können halt vielleicht ein bisschen besser Französisch als die Kinder, deren Eltern sich die höhere Schulbildung vom Mund absparen müssen und die sich's nicht leisten können, das Kind jedes Jahr auf Sommercamp in die Provence zu schicken, verkürzt gesagt. Und da muss man dann auch nicht herummäkeln medial, wenn da die Matura-Daten jetzt vielleicht nicht ganz so rosig sind wie am Super-Duper-Gymnasium mit den Doktorkindern.
Wir haben ja auch nicht nur Juristen und Juristinnen unter den Hörern und Hörerinnen. Jetzt fragen sich vielleicht manche, und jetzt möchte ich eben deswegen das stellvertretend einmal mehr auch fragen, wie man denn oder wie du als einfacher Bürger mit einem journalistischen Hintergrund und dementsprechend auch journalistischem Interesse vor das Verfassungsgericht kommt, vor den Verfassungsgerichtshof gekommen bist. Wie geht das überhaupt?
Jetzt könnte ich zynisch sagen, es ist ein Bürgeranliegen und ich hätte es eigentlich nur an den Generalsekretär im Bildungsministerium schicken müssen. Aber das geht halt einfach, indem man ein damals Auskunftsbegehren, jetzt ein Informationsbegehren an die Behörde stellt. In dem Fall ist die Behörde die Bildungsdirektion. Denn Schulen sind keine Behörden, sondern nachgeordnete Dienststellen. Und die Behörde, wenn sie die Information nicht hergibt, muss einen Bescheid absprechen, nennt man das. Also sie muss einem quasi schriftlich, rechtsverbindlich sagen, warum sie einem das nicht gibt und das auch begründen. Und mit diesem Bescheid kann man dann zum Landesverwaltungsgericht oder zum Bundesverwaltungsgericht gehen, je nachdem, welche Materie das betrifft. Das ist im Schulbereich eben je nachdem, ob es Landesschulen, Bundesschulen sind.
Ab wann musst du das über einen Anwalt oder eine Anwältin machen?
Ab Höchstgericht. Also ich führe meine Verfahren auf Verwaltungsgerichtsebene selber und schreibe auch die Bescheidbeschwerden selber etc. etc. Und dann, wenn dann halt das Verwaltungsgericht sagt, klein, oder ich werde von der Landesregierung ernannt und ich möchte später im Landesdienst noch was werden, deshalb bin ich eine Landesverwaltungsgerichtsrichterin, die sagt, das Land hat immer recht, soll es auch geben, dann muss man halt zum Verwaltungsgerichtshof oder zum Verfassungsgerichtshof gehen. Und dort gibt's dann Anwaltspflicht und das sind auch die Gebühren höher, beziehungsweise ist man als Public Watchdog bei den Verwaltungsgerichten ohnehin gebührenbefreit. Aber das gilt jetzt für Journalistinnen und Journalisten, für andere nicht. Aber die Gebühr ist 50 Euro. Also sag mal, wenn man ein bisschen weiß, wie man sowas schreibt und sich ein bisschen einliest, dann kann man das auch selber machen und eben diese 50 Euro Gebühr zahlen und dann kriegt man zumindestens unter Anführungszeichen erstinstanzlich vom Verwaltungsgericht, was das sich das anschaut, ob die Behörde das hergeben musste oder nicht. Und in meinem Fall hat dann der ORF den Fall zum Verfassungsgerichtshof weitergetragen. Ja, den einen Fall, nämlich eben den mit den Brennpunktschulen. Der andere ist ja quasi vom Gericht. Das Bundesverwaltungsgericht hat amtswegig den Fall zum Verfassungsgerichtshof getragen bei den Maturadaten. Und bei den Brennpunktschulen hat es der ORF gemacht, weil eben diese Mutwilligkeit da drinnen war. Und da ist es dann eben auch gehoben worden.
Weil du sagst Public Watchdog oder eben Journalist, es gibt ja jetzt keinen offiziellen Journalistenstatus. Das ist ja jetzt auch kein Gewerbe, wo du eine Gewerbeberechtigung
Einzelfallprüfung
brauchst. Also man schaut sich den an und sagt, wo arbeitet der, wie arbeitet genau. Der, was arbeitet
ist es
der,
plausibel?
Zählt der als Public Watchdog?
Genau. Im Sinne der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zum Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention, das gedacht, eben wie du sagst, es gibt kein Register, wer ist jetzt dieser öffentliche Wachhund, sondern da muss das Gericht sich das eben anschauen. Naja, der schreibt jeden Tag 3 Schimpfwörter auf eine Serviette und wirft sie den Nachbarn in den Briefkasten. Das ist wahrscheinlich eher kein Public Watchdog, aber zum Beispiel jemand, der einen Blog betreibt, der schon ein bisschen größere Reichweite hat, könnte da durchaus auch drunter fallen. Das muss ja nicht immer nur ein Journalist sein. Oder eine NGO, die zum Beispiel im Umweltbereich tätig ist und da Umweltdaten anfragt, die würde auch unter diesen Public Watchdog-Begriff fallen. Der Public Watchdog ist jemand, der eben für die Öffentlichkeit sich Informationen beschafft und für diese aufbereitet und so zum öffentlichen Diskurs beiträgt. Und da ist der Klassiker eben der Journalist, der den Behörden hinterherrennt und dann eine Geschichte macht, damit die Leute sich darüber informieren können, was läuft da falsch oder vielleicht auch nicht. Oder wie ist meine Meinung zu diesem Thema? Vielleicht ist ja der Journalist der Trottel, dass er die Infos überhaupt haben will. Aber der Watchdog hat eben die Aufgabe, Informationen für die breitere Öffentlichkeit aufzubereiten.
Das hast du sehr gut und sehr schön gesagt. Ich möchte noch ein zweites Thema aufmachen. Du hattest vorhin deinen Sohn auf dem Knie sitzen. Ich habe auf meinem Knie eine Schiene. Ich wurde vor kurzem operiert am Knie, weil ich zu alt bin, um noch immer Basketball zu spielen oder das zumindest auf diesem nicht einmal Semi- oder Viertel-, höchstens Sechstel professionellen Niveau zu tun. Mir wurde der Meniskus genäht und als ich da im Spital war, dachte ich mir kurz, das ist ein Thema, das ich mit Moritz besprechen will, nämlich die Frage, wer ist denn da jetzt zuständig? Ja, weil da gibt's ja auch Gemeindespitäler und
in
das Landeskrankenhaus.
Warst du im Unfall?
Ich war im Donauspital.
Ah, okay. gibt's das Unfallspital? Da war ja in Wien irgendwie so, ich kann mich noch erinnern, UKH, da, das hat mir ja dann irgendwie zugemacht, nicht wegen Baufälligkeit und dann wieder nicht. Aber ich bin jetzt schon
das
so lange weg.
Das Unfallkrankenhaus Meidling gibt's auch, da war ich auch schon mal nach einem Mopedunfall im Jahr 2008, da habe ich 3 Wochen im Sommer verbracht, weil ich eine sehr tiefe Wunde hatte, wo auch die Haut abgestorben ist und man nicht operieren konnte, meinen Knöchel, da habe ich auch sehr viel Zeit verbracht. Vielleicht meinst du das Unfallkrankenhaus Meidling oder das Lorenz Böhler?
Du warst in der Donaustadt, oder wo?
Jetzt war ich im Donauspital.
Also Donauspital ist ein Landesspital oder städtisches Spital, in Wien ist das wurscht. Da wird das Spital eben von dieser Gebietskörperschaft betrieben und erhalten. Dann hast du das AKH, das ist auch ein Spital der Stadt Wien, aber da ist auch der Bund mit drinnen, weil es eben auch ein Universitätsklinikum ist und dort auch Ärzte eben für die medizinische Universität ausgebildet werden. Deshalb zahlt der Bund da auch mit. Dann hast du eben die Unfallkrankenhäuser, die von der Unfallversicherungsanstalt finanziert werden müssen, die wiederum von den Arbeitgebern finanziert werden, weswegen die letzte schwarz-blaue Regierung da ein bisschen die Daumenschrauben angesetzt hat, um die Arbeitgeber zu entlasten. Ja, das sind die Spitalsträger. Aber das heißt nicht, dass die dann die gesamte Operation bezahlen, sondern die OP wird von deinem Krankenversicherer bezahlt, beziehungsweise werden diese Kosten dann eben übergewälzt. Und das Spital kriegt die zumindest in Teilen ersetzt. Andere Dinge muss das Spital selber tragen und am Ende hat jedes Spital ein Minus und das nennt man den sogenannten Spitalsabgang. Und da gibt's dann in Ländern, die nicht nur eine Gemeinde sind, noch extra Finanzierungsregelungen für die sogenannten Spitalsabgänge, wo teilweise Gemeinden, also ich kann es jetzt nur für Vorarlberg sagen, ich kenne die Spitalsfinanzierungsregeln in den anderen Ländern nicht en Detail, aber ich nehme an, es wird ähnlich sein, wo die Gemeinden und das Land in einen Fonds einzahlen mit einem bestimmten Schlüssel und aus diesem Fonds dann die Spitalsabgänge finanziert werden, also die Spitäler finanziert werden und dann gibt's noch einmal eine separate Abgangsfinanzierung neben dem Fonds und auf diese Abgänge der Gemeinden kriegen die Gemeinden dann wiederum in Vorarlberg, das ist glaube ich eher eine Sonderregelung, eine Förderung des Landes, damit sie nicht die ganzen Abgänge zahlen müssen, die sie müssten. Diese Förderung hat einen bestimmten Schlüssel, damit schwache Gemeinden da besonders bevorteilt werden. Oder also es ist noch wesentlich komplizierter, als ich das jetzt gerade so dargestellt habe. Und es gibt Leute, die sich deutlich besser auskennen in der Gesundheitsfinanzierung als ich. Es ist wirklich, 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 wirklich was vom ganz, ganz Schlimmen in Österreich. Gesundheitsfinanzierung.
Ja.
Puh. Ja.
Es hat auch wirklich schlimm geklungen, wie du jetzt zum Monolog angesetzt hast. Und das nicht wegen deinem Stimmchen, sondern wirklich zu 100% nur wegen dem Inhalt.
Ja, ich bin ein bisschen verkühlt, aber auch.
Was ich mir da jetzt denke, wenn jetzt der einfache Bürger sich denkt, ich warte so lange auf die Operation oder die Operation selbst ist nicht so gut verlaufen, weil die Ärzte und Ärztinnen sind alle so schlecht oder was auch immer. Ja, kann ich natürlich nicht sagen, ganz im Gegenteil, ich hatte eine sehr positive Erfahrung. Aber wenn jetzt jemand eine schlechte Erfahrung hat, das ist ja auch oft ein Thema, dass die Leute so lange auf Operationstermine warten beispielsweise oder auf Untersuchungen oder man einfach allgemein eine Zeit lang im Warteraum verbringt, bis sich dort, selbst wenn man einen Termin hat, jemand mal genauer anschaut, was das Knie hat oder der Knöchel oder was auch immer im Körper. Wenn jetzt der gemeine Bürger sich denkt, das ist ja alles ein Wahnsinn, bei wem sollte der sich beschweren? Jetzt nicht effektiv gefragt, sondern in diesem Wirrwarr an Zuständigkeiten.
Wenn was mit der OP nicht stimmt, dann geh zum Patientenanwalt. Wenn ich die ganze Finanzierung an Wahnsinn finde, dann gehe ich aufs Häusl und schrei laut. Ich kann natürlich auch zur Volksanwaltschaft gehen, aber ich meine, es ist ja kein Verwaltungsmissstand, nur dass die Verwaltung kompliziert ist. Ja, oder in den USA würde man sagen, gehen Sie zu Ihren Abgeordneten, schreiben Sie Ihren Abgeordneten. Aber in einem Verhältniswahlsystem ist das nicht so einfach. Jetzt wird der Laurenz Enser jede Nastik wahrscheinlich aufschreien und sagen, ja, ich weiß eh, aber wer ist unser Abgeordneter? Ich selber müsste nachschauen. Und die werden dann sehr überrascht, dass ich mich melde.
Nein, was ich mir nur denke, ist, wenn jemand sagt, okay, warum muss ich so lange warten, bis ich überhaupt einen Termin bekomme oder bis ich operiert werde?
Also du meinst diese OP-Termine-Geschichte, ja, das ist schon sehr stark, da sind schon sehr stark die Länder in der Verantwortung, weil die Spitäler in der Regel Landesspitäler sind. Es gibt ja auch in nicht Wien noch Stadtspitäler, Linz ist ein Beispiel, Dornbirn ist ein Beispiel, aber grundsätzlich ist es ein Landesthema. Und da ist halt die Frage, wie viele Ärzte, Ärztinnen leiste ich mir, wie viel Pflegepersonal leiste ich mir, bilde ich ständig neues Personal an MRT-Geräten aus und kriege das dann von Privaten abgeworben, die viel mehr bezahlen und die dann hinten herum MRT-Untersuchungen teuer an die Kunden verkaufen, weil ich sie nicht leisten kann, weil mein Personal dorthin geht, etc. etc. Ich glaube, ich sage heute sehr viel etc.
Das sind auch Themen, die dazu einladen, etc. etc. zu sagen.
Ich kann mich beim Land beschweren und sagen, ich möchte weniger lange auf einen OP-Termin warten. Aber es ist halt oft wirklich, wenn ich jetzt irgendwo viele Krankenstände habe, dann kann das halt einmal nach oben gehen. Aber ja, wir haben Wartezeiten in vielen Bereichen.
Ärztemangel haben wir ja keinen. Wir haben ja pro Kopf relativ viele Ärzte.
Ja, aber auch viele Wahlärzte. Und in Vorarlberg ist das auch ein spannendes Thema. Wir haben sehr viele niedergelassene Wahlärzte, weil nämlich Pendlerinnen und Pendler, die können sich privat versichern, die müssen nicht in die ÖGK einzahlen. Und die sind ein sehr gutes Klientel für private Krankenversicherungen. Und private Krankenversicherungen wiederum sind gute Auftraggeber für Wahlärzte. Deshalb haben wir eine hohe Wahlarztdichte.
Und es gibt ja auch die Möglichkeit, eine Art Workaround zu finden, nämlich indem man in die Privatpraxis kommt, dann zu einem Kassenpatienten wird und so als Hybrid privat und unter Anführungsstrichen normaler, also nicht privater Patient vielleicht doch ein wenig früher operiert zu werden. Das hat sich ja auch etabliert. Also dass dann die Leute, die dort normal Oberarzt sind, aber ihre Privatpatienten
kommen sie
dann
doch
quasi
in meine Privatordination. Ja, es ist eigentlich nicht erlaubt und im Endeffekt auch eine ziemliche Sauerei, dass man dann den Leuten das aufwiegelt. Aber dieses System ist halt krank von vorne bis hinten. Also die Spitäler, ich habe das immer mit einem Freund besprochen, der Spitalsarzt ist, und das habe ich sehr interessant gefunden, weil ich gesagt habe, das ist ja eigentlich ein Wahnsinn mit den ganzen Klassepatienten. Und er sagt, die finanzieren sehr viel. Also die Spitäler brauchen dieses Geld dringend, dass diese Kassenpatienten über ihre Zusatzversicherung hineintragen. Und wenn wir jetzt quasi das abschaffen würden, hätten wir ein massives Finanzierungsproblem bei den Spitälern. Klingt für mich jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber es ist eben absurd. Meine Frau hat zum Beispiel eine Zusatzversicherung. Und als wir das Kind gekriegt haben, waren wir im Spital und dann ist der Primar hereingeschneit, zum einmal kurz Hände schütteln und Hallo sagen und war dann eh schon wieder weg. Aber das setzt dann natürlich auf die Rechnung. Kein Primar schaut bei einer komplikationsfreien, mehr oder weniger Geburt vorbei, sondern das ist halt einfach ein Ergebnis dieser Zusatzversicherung, die einen Primarbesuch vorsieht, den das Spital natürlich sehr gerne verrechnet. Ja, aber hätte es den Primar braucht, eher nicht.
Ja, ich muss da immer denken an die erste Staffel von White Lotus. Da geht es zwar um ein Hotel, aber da sagt der Hotelmanager zu einem anderen, these people want to be seen, also diese Leute wollen gesehen werden. Und was genauso im Tourismus gilt, gilt eben auch im Gesundheitsbereich, glaube ich, dass man einfach vom Primar angeschaut werden will, dass man ein bisschen mehr Zeit bekommt, als wenn man ein normaler Krankenkassenpatient ist, wo 2 Minuten ganz kurz drüber geschaut wird. Man möchte ein gutes Gefühl haben. Gerade bei den Privatpraxen, da ist dann vielleicht ein bisschen Schokolade, die in der Privatpraxis liegt und man kann sich einen Kaffee nehmen und die Frau am Empfang ist um einiges netter und man ist fast alleine, während man wartet und nicht mit ganz vielen anderen. Also dieses schöne Gefühl, gerade dann, wenn man krank ist, gesehen zu werden, das bekommt man halt von den Privatärzten oder eben mit einer Zusatzversicherung.
Und es ist halt auch ganz tief in der österreichischen Seele drin. Und ich glaube, der Primar ist nach dem Bundespräsidenten das wichtigste Amt, das es gibt. Die Leute mögen sowas halt einfach.
Obwohl ich mir immer denke, von einem Primar möchte ich nicht unbedingt operiert werden, weil ich möchte, dass der möglichst wenig Verwaltung und möglichst viele Operationen macht. Also mich schreckt das immer ein bisschen ab. Mich schreckt es auch ab, weil ich habe jetzt wirklich so eine kleine Odyssee hinter mir beim Googlen, auch oder eben, was es da nicht alle gibt, an Bewertungsplattformen. Wenn jemand zu viele Ämter hat oder wenn jemand für zu viele Vereine Teamarzt ist, da denke ich mir immer, ich glaube, der verbringt sehr viel Zeit damit, mit jemandem auf ein Bier zu gehen, Schmäh zu führen und vielleicht nicht so viel Zeit damit zu operieren und sich fortzubilden. Also wenn jemand zu viele Ämter hat, werde ich skeptisch.
Berufene Medizinerinnen und Mediziner mögen uns jetzt widersprechen, aber ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass das bei den Operationen mittlerweile schon sehr stark formalisiert und strukturiert ist und man wirklich auch eine gewisse Anzahl an Operationen braucht, um gewisse Sachen weiterhin zu machen. Das ist fast ein bisschen wie Flugstunden bei Piloten. Und dass jetzt einer, der ein Knie alle 10 Jahre operiert, das nicht mehr unbedingt so darf. Aber man möge mir widersprechen, wenn ich da falsch liege.
Es geht auch hier nur um Gefühle. Das ist das Gefühl, das ich nur habe, wenn jemand zu viele Ämter hat.
Wir sind ein Gefühlspodcast.
Jetzt im Moment schon, weil ich habe mir das damals auch beim Herrn Mara gedacht, wenn jemand so viele Jobs hat, dann kann er ja die Jobs nicht alle gleich gut oder vielleicht gar keinen richtig gut machen, wenn er so viele hat. Und genauso denke ich mir auch, wenn jemand da im Vorstand ist und dort in der Gesellschaft und dann auch noch vielleicht hobbymäßig im Tennisverein auch noch der Sprecher ist und zusätzlich auch noch Teamarzt für Rapid und die Austria und vielleicht auch noch Lustenau und für den Basketballverband und den Skiverband, da denke ich mir dann immer, wie viel Fortbildungszeit hat der noch, wenn er so viel Schmäh führen muss, damit er überall dort auch irgendwie Team- und Verbandsarzt und sonst was ist. Aber das ist natürlich nur ein Gefühl.
Die kommen ja eh alle in die Privataudi und dann bist dann dort halt der Verbandsarzt. Und wenn es deine Aufgabe ist, politische Macht für eine Partei auszuüben, ist es relativ wurscht, ob du einen oder fünf Hüte aufhast. Du machst das eh immer nur für die Partei.
Das Letzte, was ich mir in dem Zusammenhang noch denke, ist, dass unser Gesundheitssystem, und jetzt ist es wiederum hypersubjektiv, ja trotzdem noch einigermaßen funktioniert. Wobei es natürlich gewiss darauf ankommt, was man genau hat und wie lange man das schon hat. Ich möchte noch eine ganz kurze, völlig belanglose Szene aus dem Spital kurz erzählen. Ich habe relativ lange in diesem Aufwachraum verbracht, weil der Kreuzstich, den ich hatte, sehr lang angehalten hat. Also es hat sehr lang gedauert, bis ich wieder meine Füße gespürt habe und vor allem, bis ich sie bewegen konnte. Das hat dazu geführt, dass ich sehr hungrig schon geworden bin. Und Hunger ist ja der bekanntlich beste Koch. Und als ich dann das Essen bekommen habe, es war jetzt klassisches Spitalsessen, war ich trotzdem überglücklich und musste daran denken, dass man ja nach der Ungarnwahl davon gelesen hat, wie die Zustände im dortigen Gesundheits- bzw. genauer genommen Spitalsystem sind. Und dass man da vielleicht gar kein Essen bekommt oder sicher nicht das beste Essen
und dergleichen. Das Bettzeug selber mitnehmen muss.
Oder die Verwandten die Medikamente holen müssen und dergleichen. Und da habe ich dann eben zu der Krankenschwester gesagt, dass das eine sehr gute, das Essen vielleicht war jetzt nicht so toll, aber eine sehr gute Bananencreme war und dass ich es gerade aufgrund dieser Nachrichten aus Ungarn wirklich zu schätzen weiß, dass man in Österreich grundsätzlich immer noch sehr freundlich behandelt wird. Es waren alle sehr freundlich. Es ist mir auch bewusst geworden, wie viele Menschen bei so einer Operation in irgendeiner Form involviert sind, von der Anästhesistin bis hin zu Krankenpflegern, bis hin zu den Leuten, die das Bett von A nach B schieben. Und grundsätzlich waren auch im Donauspital alle freundlich. Nein, nicht nur grundsätzlich, es waren alle freundlich. Und da habe ich mir schon gedacht, wenn dann in Österreich der Parteichef von der stimmenstärksten Partei, die auch Umfragen zu folgen, zulegen wird, sagt, Ungarn unter Orban ist ein Vorbild und dann wohlwissend, wie das Gesundheitssystem in Ungarn funktioniert, bekomme ich Bauchweh. Ich weiß, das ist natürlich polemisieren und ich weiß, dass der Herr Kickl nicht das Gesundheitssystem meint, wenn er davon spricht, dass Ungarn unter Orban ein Vorbild ist. Aber trotzdem wollte ich es gesagt haben, weil eben ich mir in dem Moment auch dachte, auch ein Spitalsbesuch ist etwas Politisches und ich möchte, dass wir Orban-Ungarn uns nicht als Vorbild nehmen, wenn es ums Gesundheitssystem geht.
Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand den Herrn Kickl wählt für seine Positionierung zur mittelbaren Bundesverwaltung. Und ich glaube auch nicht, dass die Leute ans Gesundheitssystem denken, wenn er sagt, er findet Ungarn toll. Ich glaube auch nicht, dass die Leute den Herrn Kickl wählen, weil er den Orban gut findet. Ich glaube, das ist ihnen wurscht. Ich glaube, das gibt dieses singuläre Thema. Es sind vielleicht noch ein, zwei, drei andere auch. Aber der Rest, da geht's einfach um eine grundsätzliche Systemkritik, ohne das jetzt noch näher ausführen zu wollen. Aber weil du sagst, dass alle so nett waren, das muss ich auch bestätigen. Also bei uns im Spital waren wirklich alle super nett und ich bewundere das auch sehr, weil ich glaube, dass Patientinnen und Patienten nicht immer sehr einfach sind und dass es da nicht so easy cheesy immer ist, sich um die zu kümmern und da trotzdem freundlich zu bleiben. Und vor allem, das war nicht so eine aufgesetzte Freundlichkeit, sondern man hat gemerkt, die leben wirklich für diesen Beruf und das finde ich schon bewundernswert.
Auch bei der Krankenschwester war das so, dass ich gemerkt habe, sie hat sich ehrlich gefreut über das positive Feedback und hat dann eben auch gesagt, meistens hört sie immer nur Witze über das Essen oder Beschwerden über das Essen. Und dann dachte ich mir, in Wien in einem Krankenhaus bei unserer Raunzer-Mentalität ist es sicher teilweise sehr negativ und sehr mühsam. Und allein deswegen habe ich gedacht, man kann auch mal positives Feedback geben. Die Bananencreme war wirklich, wirklich gut. Die Kartoffeln waren ganz okay. Das Fleisch war jetzt nicht das allerbeste, aber nach wie vor, es ist ein Spital und kein Haubenlokal.
Jetzt sind wir auch noch ein Food-Podcast geworden. Ja, ich muss auch noch eine
Essen ist politisch.
Meine persönliche Spitalsessensgeschichte erzählen. Ich habe als Kind, als ich 6 Jahre alt war, einen Gallenstein gehabt, was für Kinder in dem Alter eher ungewöhnlich ist. Und deshalb hat es eine Weile gebraucht, bis man den gefunden hat. Und
Du
dann,
warst immer schon alt.
ja, das stimmt. Und dann war ich im Spital eben und man hat mir operiert und dann bin ich auch eben künstlich ernährt worden und habe länger nichts essen dürfen. Und dann das erste Essen, das ich da gekriegt habe, das war so eine Knoblauchcremesuppe. Das war die beste Knoblauchcremesuppe, die ich in meinem ganzen Leben gegessen habe. Und ich habe Jahre damit verbracht, auf der Suche nach dieser Knoblauchcremesuppe, obwohl ich die eigentlich grundsätzlich nicht einmal so gern mag, bis mir dann eingefallen ist, dass sie halt deshalb gut war, weil ich einfach davor lange nichts gegessen habe. Und so macht die Perspektive auch den Standpunkt oft.
Mit dieser schönen Erinnerung an eine Knoblauchcremesuppe wollen wir die heutige Folge beenden.
Ah, ich muss noch kurz Grüße schicken. Ich weiß
Bitte,
gar
ja.
nicht, also wenn Sie es bis jetzt noch durchgehalten haben, dann wäre das eher Wunder. Aber ich war bei einer 6. Klasse in Dornbirn im Gymnasium zu Besuch, Wahlpflichtfach politische Bildung, Medien. Wir haben über Medien gesprochen und über Podcasts, wie man Podcasts macht. Und sie haben etwas von unserem Podcast sogar angehört. Das war dann schon fast unangenehm, weil ich denke nicht, dass uns Leute zuhören. Aber ja, liebe Grüße an die Jugendlichen, die dort sehr interessiert waren und das hat mir wirklich Spaß gemacht. Die waren 16 Jahre alt und wollen noch was wissen von der Welt. Und ja, ich hoffe, sie haben noch viel Spaß in diesem Unterrichtsfach, weil es war natürlich auch eine sehr engagierte Lehrerin dahinter und die wollen jetzt dann noch zum Gericht gehen und sich dort Verhandlungen anschauen. Das finde ich auch immer sehr gut und wichtig, wenn Schulklassen sowas machen. Und ja. Also wir haben auch junge Hörerinnen und Hörer, Ralf, deshalb sollten wir vielleicht in Zukunft weniger fluchen. Verdammt nochmal.
Sehr schön. Wir haben mit dem Thema Bildung begonnen und hören mit dem Thema Bildung auf. Aber im positiven Sinne, ich möchte auch betonen, es sind da draußen so einige Lehrer und Lehrerinnen, die sehr motiviert sind, die einen guten Job machen und die durchaus mehr Ansehen verdienen, auch mehr Geld verdienen und auch bessere allgemein Arbeitsbedingungen verdienen. Und damit bin ich am Ende. Außer der Moritz möchte noch wen grüßen oder noch was sagen.
Na, liebe Grüße aus Vorarlberg oder Bussi Papa aus Feldkirch.
Und ciao aus Wien.